Herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Es geht um die Auferstehung Jesu. Es geht bei der Auferstehung Jesu nämlich um einen neuen Zugang, den wir brauchen, um überhaupt zu verstehen, was auch die Schwierigkeiten des heutigen Menschen sind. Und dieser neue Zugang, der geht darüber, dass wir Begriffe neu uns vor Augen halten müssen. Denn ich habe erst vor einiger Zeit festgestellt, dass wir die Begriffe, die wesentlichen Begriffe, nämlich Tod und Leben, und natürlich dann in diesem Zusammenhang auch die Frage nach Auferstehung, ziemlich umdefiniert haben und damit überhaupt nicht mehr zurande kommen, wenn wir den christlichen Glauben zu verstehen suchen. Also beginnen wir nochmal vorne. Die Auferstehung Jesu. Das ist mit Sicherheit das unwahrscheinlichste aller Wunder Jesu. Und nach Paulus hängt aber gerade ausgerechnet daran unser ganzer Glaube. Also die Heilung eines Menschen, das kommt vor, auch außerhalb des christlichen Rahmens, natürlich selbstverständlich in der Medizin, auch die wunderbare Heilung. Ein Sturm, der plötzlich aufhört zu stürmen, oder ein Krug voll Wasser, der zu Wein wird, ein Mensch, der über einen See läuft, von mir aus aber von den Toten auferstehen. An diesem Wunder hängt unser Glaube. Alles ist hinfällig, wenn die Auferstehung ein Riesenbetrug sein sollte oder eine Symbolgeschichte oder eben ein Falschbericht. Und deswegen ist es so wichtig, sich jetzt gerade darüber zu verständigen, nicht nur deshalb, weil das der Schlüssel zu allen anderen Wunderberichten ist, sondern auch der Schlüssel zu unserem Glauben schlechthin und auch zu unserer Zukunft. Aber genau diese angemessene Verständigung mit Angehörigen anderer Konfessionen und Religionen, aber auch innerhalb der katholischen Kirche zwischen den Katholiken, die funktioniert nicht. Nicht deswegen, weil wir verschiedene Auffassungen über das sind, was damals geschehen ist, sondern weil wir häufig falsch verstehen, was denn mit Auferstehung gemeint ist. Da bin ich bei dem neuen Zugang, von dem ich gesprochen habe. Es ist uns manchmal überhaupt nicht mehr klar, was wir meinen, wenn jemand als tot bezeichnet wird. Deswegen ist es Zeit, und das möchte ich in diesem Vortrag tun, etwas Ordnung in die Begriffe zu bringen. Fangen wir also erstmal an, wir sortieren die Begriffe. Denn wenn wir unsere Sprache benutzen, dann wissen wir selbst, was wir damit ausdrücken wollen. Und dann denken wir manchmal nur wenig darüber nach, ob andere, vor allem andere Menschen aus anderen Kulturen oder aus anderen geschichtlichen Epochen, denn dasselbe meinen, wenn sie das gleiche Wort verwenden. Und so lesen wir zwar von Tod und von Auferstehung, aber wir denken nicht im geringsten daran, dass damals die Begriffe unter Umständen anders gefüllt sein könnten als heute. Wenn es zum Beispiel heißt, dass die Auferstehung Jesu vor allem deshalb ein göttliches Wunder ist, weil jemand, der tot ist, nicht mehr wirken kann. Also andere zum Leben erwecken, das mag gehen, aber wenn man selbst nicht mehr existiert, dann kann man auch keine Wunder mehr vollbringen, dann sind wir schon in die erste Falle getappt. Denn stillschweigend gehen wir in diesem Gedanken davon aus, dass Totsein gleichbedeutend ist mit nicht existieren. Und Auferstehung meint dann, dass jemand, der aufgehört hat, da zu sein, genau das wieder ist, er ist zurück. In diesem verflachten, modernen Sinn ist Tod nichts anderes als Nichtsein. Und Leben nach dem Tod ist dann gleichbedeutend mit Auferstehung. Und damit haben wir ein Begriffschaos angerichtet, der heute weit verbreitet ist und auch gar nicht mal unbedingt so empfunden wird, mit dem wir sämtlichen biblischen Berichten und auch vor allem auch der Wirklichkeit dann nicht gerecht werden. Wir müssen also definieren. Als erstes definieren wir Tod. Der Gedanke, ein Mensch, der gestorben ist, sei nicht mehr existent, ist für die meisten Menschen aller Kulturen und Zeiten vollkommen abwegig gewesen. Ein Verstorbener ist im Himmel, in der Unterwelt, im Nirvana oder ein Schatten oder ein substanzloser Geist oder hat sich zu den Vätern versammelt. Aber die Idee, ein Mensch würde mit dem Tod einfach so verschwinden, ist eindeutig eine moderne Vorstellung. Über Jahrhunderte war klar, dass Tod nichts anderes als der Augenblick ist, in dem sich Leib und Seele trennen. Dass die Seele weiter existiert, war für fast alle Menschen vollkommen außer Frage. Nur die Vorstellung, wie die Seele existiert und wo, ist von Kultur zu Kultur und Epoche zu Epoche unterschiedlich. Mit der überlieferten und allgemeinen Auffassung definieren wir also, Tod ist die Trennung von Leib und Seele. Nochmal, Tod, das ist nicht irgendetwas, das zur Trennung von Leib und Seele führt oder sich daran anschließt, sondern Tod ist der Augenblick und tritt dann ein, wenn sich der Leib von der Seele trennt oder die Seele vom Leib. Die Seele existiert natürlich, selbstverständlich anschließend weiter. Nicht nur in unserem christlichen katholischen Glauben. Aber in unserem christlichen katholischen Glauben haben wir noch einen weiteren Begriff, nämlich die Auferstehung. Das Christentum hat also mit dem Glauben an die Auferstehung nicht das Weiterleben der Seele verkündet. Das wäre für die damaligen Menschen überhaupt nichts Neues gewesen, eine Alltagsweisheit. Damit hätten wir niemanden hinterm Ofen hervorholen können. Das absolut Überraschende und auch so schwer zu glauben ist also nicht das Weiterleben, im Englischen sprechen wir von the afterlife, sondern die Wiedervereinigung mit dem Leib, im Englischen Resurrection. Das meint Auferstehung. Die Wiedervereinigung von Leib und Seele. Eine ganz seltene Ausnahme, wenn wir behaupten, dass eigentlich zu allen Zeiten alle Menschen daran geglaubt haben, dass es ein Weiterleben der Seele gibt. Eine ganz seltene Ausnahme bilden gerade ausgerechnet in der Bibel die Sadduzäer, die weder an Auferstehung noch an ein Weiterleben der Seele glaubten. Matthäus 22, Vers 23. Kann man nachlesen. Aber sie waren schon damals eine Sondergruppe und eine kleine Minderheit. Wenn wir uns also diesen Gedanken vor Augen halten, dass es bei Auferstehung nicht darum geht, dass wir sagen, da lebt einer weiter, wenn auch leiblos, sondern dass Auferstehung bedeutet, da lebt einer wieder im Leib, dann wird auch der ungläubige Thomas ganz anders dastehen. Er dürfte, wir wissen es nicht genau, nicht bezweifelt haben, dass die Apostel nach dem Tod Jesu eine Begegnung mit dem Herrn hatten. Irgendwie, als Vision oder Audition. Oder sie haben da irgendetwas gesehen, aber doch nicht als leiblich auferstanden. An eine leibliche Auferstehung glaubt Thomas erst, als er die Wunden Jesu berührt. Und damit wird dann auch dem Leser deutlich gemacht, dass dem Thomas eben nicht von einer Jesus-Vision erzählt wurde. Denn die kann man durch eine Berührung weder widerlegen noch bestätigen. Vielmehr muss die Begegnung der Jünger, der Apostel vor Thomas, mit Jesus wohl ziemlich handfest gewesen sein. Und Thomas verifiziert das, indem er ebenfalls genauso handfest überprüfen möchte. Dass die Apostel von der Tatsache, dass Jesus jetzt auch wirklich leibhaft vor ihnen steht, ebenso schwer zu überzeugen waren wie auch der Thomas, das wissen wir auch aus Berichten der Evangelien, zum Beispiel bei Lukas. Da erscheint Jesus nach Tod und Auferstehung und er sagt, Kapitel 24, Vers 39, jetzt fasst mich doch an und begreift, kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Und das fruchtet immer noch nichts. Und dann im nächsten Vers sagt er dann, habt ihr was zu essen? Gebt mir doch mal bitte einen Fisch und den isst er vor ihren Augen und dann begreifen sie so langsam, ja, der muss wohl wirklich tatsächlich einen echten Leib haben. Jetzt haben wir den Begriff Tod neu definiert und auch den Begriff Auferstehung, der ja kein Alltagsbegriff ist. Am alltäglichsten dürfte allerdings der Begriff Leben sein. Und er erfährt jetzt auch eine neue Bedeutungsnuance zumindest, wenn wir ihn in die gleiche Reihe stellen wie Tod als Trennung von Leib und Seele und Auferstehung als die Wiedervereinigung von Leib und Seele, dann ist Leben und lebendig immer genau im Gegensinn von Tod zu verstehen. Ein menschlicher Geist ohne Leib ist in dieser Welt nicht lebendig, sondern tot. Mag er auch noch so viel übernatürliche oder okkulte Kommunikation betreiben, er bleibt in dieser Welt tot. Wenn dagegen von jemand berichtet wird, er sei nicht mehr tot, sondern er lebe, dann bedeutet das schließlich, dass er wieder eine leibliche Existenz hat. Eine geistige Erscheinung eines Verstorbenen neben dessen Leichnam würde nicht zur Behauptung führen, der Verstorbene sei nicht tot. Denn der Leichnam bleibt unbeseelt, seelenlos und weiterhin leblos. Vielmehr würde man nach einer solchen Erscheinung sagen, dass der Verstorbene zwar in einer anderen Welt lebt und existiert und für zumindest einen Moment in dieser Welt sichtbar war, ohne Leib würde man ihn jedoch nicht als lebend, lebendig bezeichnen, sondern er bleibt in dieser Welt tot. Das kommt natürlich auch immer wieder in Spielfilmen vor, in Fiktionen, in Romanen. Da gibt es dann so amüsante Dialoge, die dann im Jenseits spielen oder Verstorbene in Auseinandersetzung mit dieser Welt darstellen. Zum Beispiel in dem eigentlich ganz netten Film Ghost, Nachrichten von Sam. Oder auch bei Harry Potter mit den Gespenstern und Geistern, vor allem Peeves oder der kopflose Nick, in denen die Verstorbene daran erinnert werden müssen, dass sie doch schon tot sind. Das kannst du doch nicht, du bist tot. Schon vergessen, heißt es da manchmal. Oder die zumindest bedingt tröstliche Aussage, hab keine Angst, du kannst nicht mehr sterben, du bist doch schon tot. Ja, also sie sind tot, sie leben nicht, aber sie existieren, aber eben nicht mehr mit Leib in dieser Welt. Auch wenn es vielleicht manchmal Grenzüberschreitungen in Form von Visionen oder Erscheinungen oder sonst etwas gibt. Natürlich nicht wie bei Harry Potter. Okay, also unser Sprachgebrauch ist nicht immer eindeutig. Und das gilt leider auch für die Bibel, vor allem wenn wir das Alte Testament anschauen. Denn da stecken auch 1000 Jahre Entstehungszeit drin. Und da haben sich die Begriffe auch zunehmend erst geklärt und in ihrer Bedeutung so entwickelt, wie ich es jetzt gerade skizziert habe. Aber für die Menschen zur Zeit Jesu und auch bis in die Neuzeit wäre die Reduzierung der Begriffe, so wie wir es jetzt inzwischen getan haben, auch eine Reduzierung der Wirklichkeit gewesen. Eine Existenz nach dem Tod ist das eine, Auferstehung ist etwas ganz anderes. Und mit dieser wichtigen Unterscheidung haben wir ein mächtiges Werkzeug, uns der Grundlage unseres Glaubens, also der Auferstehung Jesu, jetzt zu nähern. Werfen wir nochmal einen Blick auf die Aussage, mit der ich auch gestartet bin, dass die Auferstehung der Toten, die Auferstehung Jesu Christi, der Kern unseres Glaubensbekenntnisses ist. Denn es gibt tatsächlich eine Hierarchie der Wahrheiten. Nicht alles in unserem Glauben ist gleich wichtig und gleich zentral, aber alles hängt voneinander ab und ist miteinander verbunden. Und damit hängt letztlich alles, wenn wir uns die Verbindungen anschauen, an diesem einen einzigen Ereignis der Auferstehung Jesu. Diese Botschaft benennt Paulus in seinem Brief an die Römer ganz konkret: Wenn der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus Jesus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Und auch innerhalb der christlichen Gemeinden gab es von Anfang an Stimmen, die die Auferstehung der Toten in Frage stellten. Und so schreibt Paulus in seinem ersten Brief an die Korinther: Wie können einige von euch sagen, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung und euer Glaube sinnlos. 1. Korinther Brief, Kapitel 15, Vers 12 bis 14. Jesus bindet diesen Glauben an die Auferstehung, also an dieses Ereignis und dieses Ereignis letztlich an seine eigene Person, indem er sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Dass ausgerechnet die Auferstehung Kern und Keimzelle des Glaubens gewesen sein soll, überrascht. Denn nicht nur heutige Christen und Katholiken haben damit große Schwierigkeiten. Umfragen zufolge glauben Katholiken, also nicht irgendwelche, sondern Katholiken, dass Jesus zwar Wunder gewirkt hat, 82%, und immerhin noch die Hälfte, dass er Tote zum Leben erweckt hat, 52%, aber an die leibliche Auferstehung Jesu glauben nur noch weniger mehr als ein Drittel, 39%. Während wir neuzeitliche Menschen heute eher mit dem Leben nach dem Tod hadern und eine Wiedervereinigung mit dem Leib erst gar nicht in Betracht ziehen, war nur Letzteres, also die Auferstehung, zu biblischen Zeiten eine offene Frage und für andere Religionen eine Albernheit. Paulus berichtet beispielsweise aus Athen, da heißt es in der Apostelgeschichte: Als die Athener von der Auferstehung der Toten hörten, spotten die einen, und andere aber sagten: Darüber wollen wir dich ein andermal hören Und so ging Paulus aus ihrer Mitte weg. Die Vermutung, für uns heute sei die Auferstehung zwar kaum akzeptabel, in der damaligen Welt hätte eine solche Behauptung aber im Grunde jeder zugestimmt, ist völlig abwegig. Die Motive, warum wir und warum die Griechen oder die Juden die Botschaft der leiblichen Auferstehung beargwöhnten, sind allerdings unterschiedlich. Dass bereits in der Bibel die Betrugshypothese angesprochen wird, bestätigt, dass auch die Juden eine Auferstehung von den Toten nicht so einfach akzeptierten. Da heißt es bei Matthäus, erzählt den Leuten, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und so kommt es, dass dieses Gerücht bei den Juden bis heute verbreitet ist. Also auch da ist die Frage nach der Auferstehung etwas, das beiseite geschoben werden soll. Also, die Schwierigkeiten an die Auferstehung Jesu Christi zu glauben, bestand in früheren Zeiten genauso wie in heutigen Zeiten. Aber die bestand nicht darin, dass Juden und Griechen das für unmöglich gehalten hätten. Der Gedanke, wer tot ist, der ist tot und der kann nichts mehr tun, auch nicht auferstehen, ist eher für uns moderne Menschen eine Hürde für den Auferstehungsglauben. Juden und Griechen haben ja an die Weiterexistenz der Seele geglaubt. Vor allem die Griechen hätten gar keine Schwierigkeit gehabt, eine Rückkehr der Seele in ihren alten Leib für möglich zu halten. Aber so wäre die Frage gewesen, warum sollte jemand, ob Gott oder Mensch, so etwas völlig Abwegiges tun? Die Griechen haben schlicht keinen Sinn darin gesehen, möglich schon, aber völlig unsinnig. Warum soll die Seele, die jetzt endlich, Gott sei Dank, das Gefängnis des Leibes verlassen hat, freiwillig dahin zurückkehren? Und warum sollte Gott uns das auch noch versprechen? Das klingt ja eher wie eine Drohung. Für die Juden stellt sich die Sache ein wenig anders dar. Nicht, dass sie die Möglichkeit der leiblichen Auferstehung für sinnlos gehalten hätte. Im Gegenteil. Darin bestand die Verheißung für das Volk Israel. An die haben nur die Sadduzäer nicht geglaubt. Und das war auch im Gegensatz zu den Griechen eine echte Verheißung, etwas, worauf man sich freuen konnte. Denn eine verstorbene Seele war allerhöchstens noch der Schatten ihrer selbst und nicht in der Lage, wieder Besitz vom Leib zu ergreifen. Gott könnte ihr dies natürlich ermöglichen, keine Frage. Für die Juden bestand nun die Schwierigkeit darin, dass es schlicht keinen Grund gibt, warum Gott diese Verheißung jetzt an einer Person vorzeitig erfüllen sollte. Wenn Auferstehung, dann für alle. Das wurde ja dem Volk verheißen, aber nicht nur für einen. Das hieße ja, wenn einer auferstanden sei, der eine sei jemand Besonderes gewesen, vielleicht sogar der Messias, den wir getötet haben. Das wäre natürlich ein echtes Ärgernis. Und so heißt es dann auch bei Paulus, für Juden ist die Behauptung der Auferstehung ein Ärgernis. Denn das hieße, dass Jesus der Messias gewesen ist und sie hätten ihn getötet. Sie hätten ihn verpasst. Sie hätten ihn nicht erkannt. Für Griechen, schreibt Paulus weiter, wäre die Behauptung, er sei von den Toten auferstanden, eine Torheit. Und für uns neuzeitliche Menschen müsste man hinzufügen, eine Unmöglichkeit. Für Juden ein Ärgernis, für Griechen eine Torheit, für uns eine Unmöglichkeit im Ergebnis, unterscheiden wir uns also nicht. Wir lehnen die Auferstehung weiterhin ab. Aber dennoch, oder vielleicht gerade deshalb, beginnt die Erfolgsgeschichte des Christentums mit der nach wie vor unglaublichen Botschaft von der leiblichen Auferstehung des Herrn und der damit verbundenen Verheißung an uns alle. Jede moderne Werbeabteilung hätte empfohlen, erst einmal mit etwas weniger Verstörendem zu werben. Daran haben die frühen Christen offensichtlich nicht gedacht. Und dennoch verbreitet sich diese Botschaft rasant, schnell und nachhaltig. Wie erklärt sich dieser Erfolg des Christentums gegen alle Wahrscheinlichkeit? Vermutlich deswegen, weil die Auferstehung nicht einfach nur eine Behauptung ist über Jesus, sondern Auferstehung heißt Erlösung. Wenn Gott die Welt erlösen wollte, dann mit dem Ziel, den Menschen in die Liebesgemeinschaft mit ihm zurückzuführen. Dieses setzt zwar den Kreuzes- und Erlösungstod Christi voraus, um die alte Schuld zu sühnen und auszuräumen, aber sie findet eben darin nicht das Ende. Vielmehr ist erst die Auferstehung die Vollendung der Erlösung. Denn Christus hat uns durch seinen Tod von der Sünde befreit, durch seine Auferstehung aber hat er uns die herrlichen Güter, welche wir durch die Sünden verloren hatten, wieder zugesellt. So heißt es im römischen Katechismus. Und bei Paulus heißt es, Wegen unserer Verfehlung wurde er hingegeben, wegen unserer Gerechtmachung wurde er auferweckt. Also nochmal, wollte Gott den Menschen nicht wiederherstellen, nicht wieder gereinigt und geheiligt zum Gegenüber seiner Liebe machen, lediglich das Übel und die Sünde wegschaffen, so wäre Auslöschung des Menschen eigentlich konsequenter gewesen. Aber Gott wollte nicht den Tod des Sünders, sondern dass er lebt. Er wollte in dem gefallenen, Gott abgewandten Menschen wieder das Geschöpf finden, das er als gut und liebenswert wert seiner göttlichen Liebe geschaffen hat. Und dazu bedurfte es zunächst der Erlösung in seinem Sohn durch das Kreuz. Damit war zwar der erste und entscheidende Schritt getan, aber nicht der letzte und nicht der eigentliche. Erlösung, so wie Gott sie in seiner Liebe im Sinn gehabt hat, wurde erst vollkommen durch die Öffnung einer neuen Heilschance, einer neuen heilen, ja heiligen Wirklichkeit. Nach katholischer Auffassung eröffnet sich erst mit der Auferstehung Jesu eine neue Wirklichkeit, die der Erlöste nun ergreifen kann. Er wird in eine neue Seinsweise hineingerufen, die er mehr und mehr zu verwirklichen aufgerufen ist. Die Tilgung der Schuld am Kreuz ist die Voraussetzung. Das Offenbarwerden der neuen Schöpfung zeigt sich allerdings erst im Auferstandenen. Deshalb ist der Höhepunkt des gesamten liturgischen Jahres die Feier der Osternacht. Nur weil Gott den Menschen zur Herrlichkeit der wiederhergestellten Schöpfung führen wollte, war das Kreuz notwendig. Deshalb ist die Erlösung am Kreuz nur von Ostern, von der Auferstehung her begründbar. Nicht das Kreuz ist das Eigentliche und die Auferstehung eine liebevolle Zugabe, sondern die Kreuzeshingabe ist nur geschehen um der neuen Schöpfung willen. Schon die antike Philosophie kannte den Begriff der Seele und deren Fortexistenz nach dem Tod des Menschen. Platon sah im irdischen Körper eine Art Gefängnis der Seele. Im Tod wird dann endlich die Seele aus diesem Kerker befreit und ist frei. Nach christlicher Vorstellung ist der Tod allerdings nichts Befreiendes und der Verlust des Leibes ein Unglück. Dem Leib wird somit eine unvergleichlich hohe Würde zuerkannt, im Gegensatz zu Platon, der darin ja eigentlich eher nur etwas sah, das die Seele beeinträchtigte. Paulus spricht davon, dass der Leib der Tempel des Heiligen Geistes sei. Unser Leib, nicht nur unser Geist. Die Hochachtung, die wir durch Aufbahrung und Beerdigungspraxis dem Leib eines Toten zollen, rührt letztlich von dieser Überzeugung her. Und das frühere Verbot der Kirche, eine Einäscherung vornehmen zu lassen, hat den Grund gehabt, dass damals damit ausgedrückt werden sollte, ich glaube nicht an die Auferstehung des Fleisches. Heute ist übrigens eine Einäscherung des Leichnams durchaus erlaubt, wenn es eben kein Zeichen des Unglaubens ist. Eine Einäscherung des verstorbenen Leibes ist nicht unbedingt ein Widerspruch zum Auferstehungsglauben. Wilhelm Bräuning schreibt dazu im Lesebuch zum Erwachsenenkatechismus: Gott liebt mehr als die Moleküle, die sich im Augenblick des Todes im Leib befinden. Er liebt einen Leib, der gezeichnet ist von der ganzen Mühsal, aber auch der rastlosen Sehnsucht einer Pilgerschaft, der im Lauf dieser Pilgerschaft viele Spuren in einer Welt hinterlassen hat, die durch diese Spuren menschlicher geworden ist. Auferweckung des Leibes heißt also, dass von all dem Gott nichts verloren gegangen ist, weil er den Menschen liebt. Alle Tränen hat er gesammelt und kein Lächeln ist ihm weggehuscht. Auferweckung des Leibes heißt, dass der Mensch bei Gott nicht nur seinen letzten Augenblick wiederfindet, sondern seine ganze Geschichte. Nach der Definition des heiligen Paulus ist derjenige ein Christ, welcher an die Auferstehung des Fleisches glaubt. Und nach Johannes ist es der bekennt, dass Jesus Christus im Fleische gekommen ist. Der Christ heute lebt, nach meiner Erfahrung, nicht aus dem Glauben an die Auferstehung des Fleisches. Er glaubt mehr an die Unsterblichkeit der Seele, wenn überhaupt, als an die Auferstehung der Leiber. Aber Romano Guardini sagt, eine rein geistige Unsterblichkeit muss uns eigentlich gleichgültig lassen. Und so sieht es auch aus, wenn wir an die primitiven Naturreligionen denken, die an ein entkräftetes, blutloses Dasein nach dem Tode glauben. Wer von uns Christen glaubt an die Unsterblichkeit ohne ein seltsames Misstrauen, ohne den Verdacht, dass es dann langweilig wird, oder irgendwie unerfüllt, ohne eine gewisse Besorgnis dabei. Man bleibt doch lieber hier. Und dieses Leben muss um manchmal sogar jeden Preis verlängert werden, weil das Leben danach, das ist alles irgendwie nicht mehr ganz so richtig. Das ist der Preis dafür, dass wir uns von einem handfesten Realismus der Auferstehung des Fleisches entfernt haben. Weil wir die Auferstehung nicht mehr so verstehen, wie sie eigentlich gedacht ist, finden wir das Ganze überhaupt nicht mehr attraktiv. Ohne Auferstehung, schreibt Paulus im Korintherbrief, ohne Auferstehung wären wir die beklagenswertesten unter allen Menschen. Deswegen ist es wichtig, dass wir vom neuen Leib sprechen. Allem Anschein nach befindet sich nämlich diese Materie, so wie wir sie im Moment kennen, in einem abgesunkenen Zustand. Die Sünde hat uns schwerfällig gemacht, gehemmter. Der Leib gehorcht nicht mehr immer unserem Willen. Wir kennen das Sprichwort, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Es hindert uns, oder eher, der Leib hindert uns oft am Guten und verleitet uns zum Bösen. Der auferstandene Christus dagegen macht sich nach Gutdünken sichtbar und unsichtbar. Er geht durch die verschlossenen Türen und doch kann man ihn berühren. Er ist, ja, er hat sogar noch die Wunden der Kreuzigung. Dieser Leib bleibt ein Leib und ist nicht nur eine Visualisierung der Seele. Allerdings sprechen wir von einem verklärten Leib oder, wie Paulus, von einem vergeistigten Leib. Das Charakteristische des verklärten Leibes ist, dass er gefügiges Werkzeug des Geistes geworden ist. Er hat aufgehört, beschränkt zu sein, nur an einen Ort gebunden zu sein. Der Leib ist zu dem geworden, was er eigentlich sein sollte. Ein unmittelbarer Ausdruck der Seele und Mittel zur restlosen Gemeinschaft. Gott verheißt uns Menschen, uns in den verherrlichten Leib Christi hineinzugeben, beziehungsweise nehmen zu lassen, indem wir selbst Leib Christi werden. So ist der Leib Christi Vorbild und Ziel unseres Lebens. Wir können diese einmalige Verbindung von Gott und Schöpfung aber nicht selbst machen, sondern können uns nur in diese herrliche Vereinigung hineinnehmen lassen. Nur wer das an sich geschehen lässt, das geschieht vor allem erst einmal in den Sakramenten, in der Taufe, aber vor allem eben auch in der Eucharistie und im Grunde in allen anderen Sakramenten, die ja die Taufgnade jeweils immer erneuern oder aktualisieren. Auf diese Art und Weise gelangen wir in das Leben Gottes hinein. Unser jetziges Mühen und Streben ist nichts anderes als hineinwachsen in diesen Leib Christi, zusammen mit allen anderen Gliedern dieses Leibes. Deshalb wird die katholische Kirche bildhaft als mystischer Leib Christi bezeichnet. Aber noch ist es nicht so weit. Dieser Leib, den wir im Moment haben, macht uns undurchschaubar. Er erlaubt uns, unsere Gedanken zu verbergen oder uns zu verstellen. Wir können so tun, als ob. Wir können anderen Menschen etwas zeigen, was gar nicht real im Geiste bei uns vorhanden ist. Das führt immer dazu, dass Beziehungen gestört werden oder manchmal auch abgebrochen werden. Der auferweckte Leib aber ist Prinzip uneingeschränkter Gemeinschaft. Hier findet sich wieder, was wir vorhin bereits angedeutet haben. In der Auferstehung vollendet sich die Erlösung, indem uns Gott auf wunderbare Weise hineinnimmt in seine liebende Gemeinschaft. Und deswegen ist Auferstehung nicht nur eine Behauptung von Jesus Christus, die einfach nur auf Unverständnis stößt und deswegen im Grunde auch niemand interessiert, sondern sie stellt unsere Zukunft dar. Und das ist mehr als nur einfach ein Zurückkehren in den Leib, wie wir ihn jetzt haben. Das heißt Erlösung. Wir sollen nicht auf das Vergehen der Materie warten, sondern auf ihre Befreiung und die neue Inbesitznahme dieser Materie. Wir erwarten die Verklärung unseres Leibes, die Auferstehung als ein Hineingehen in ein neues Leben. Und dazu gehört auch das leere Grab. Die einfache und schlichte Konsequenz aus dem bisher Gesagten ist nämlich, dass das Grab leer gewesen sein muss. Denn Christus erhält keinen absolut neuen Leib. Die Schöpfung wird nicht neu erfunden, sondern er ergreift in neuer Weise Besitz von seinem Leib. Mit dem leeren Grab steht und fällt die Würde unseres Leibes und die Hoffnung auf die Erlösung in unserem Fleisch. Was für Schwierigkeiten aber haben Philosophen und Theologen, die Kritiker und die Zweifler mit dem leeren Grab? Angefangen mit der bereits erwähnten Betrugshypothese oder der Verwechslungs- oder Scheintodtheorien, Theorien von Suggestion und Halluzination, wobei die heute kaum noch vertreten werden, bis hin zur Deutung der Auferstehung als Zeichen für die Unzerstörbarkeit des Lebens und der Liebe oder der Auferstehung als Symbol für das Weitergehen der Sache Jesu. Das finden wir auch in modernen Liedgütern oder vor allem auch in Schulbüchern. Immer wieder werden Möglichkeiten gesucht, das leere Grab beiseite zu lassen. Vielleicht sogar aktiv zu leugnen. Ohne dabei den Glauben zu verlieren. Und in diesem Spagat, da verheddern sich dann Theologen ohne Ende. Und je komplizierter es dann wird, umso glaubwürdiger scheint es den Leuten. Natürlich geht der Glaube an die Auferstehung nicht allein vom leeren Grab aus. Denn das kann man auch anders erklären. Der Glaube an die Auferstehung begründet sich nämlich letztlich in den Erscheinungen des Herrn und seinen Begegnungen mit den Aposteln und auch den Frauen. Aber eine Auferstehung bei gleichzeitig vollem Grab, da würde der Leib Christi aus dem Credo der Kirche einfach gestrichen. Und damit fällt sowohl der gesamte Christusglaube als auch die entscheidende Hoffnung, die wir haben. Eine rein geistige Erlösung am Leib vorbei würde dem Wesen des Menschen nicht entsprechen. Die Erlösung auch des Leibes ist das, was unseren katholischen Glauben von allen anderen Religionen unterscheidet. Sie ist Voraussetzung dafür, dass wir am Erlösungswerk Christi teilhaben und mitwirken können. Sie ist Bedingung für die Wirklichkeit der Kirche als Leib Christi. Und somit trifft sie ins Zentrum des Katholischen. Die Auferstehung Jesu ist das Zentrum unseres Glaubens und unser ganzer Glaube hängt letztlich an diesem entscheidenden Punkt. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden, ja, er ist wahrhaft auferstanden. Nun stellt sich aber wie bei jedem historischen Ereignis die Frage, ob wir dieses auch entsprechend belegen können. Manche Theologen lehnen eine solche Diskussion ab und verlagern die Auferstehung vollkommen in das Reich des Glaubens. Das hat durchaus auch seine Berechtigung. Die Auferstehung ist nämlich nicht ein rein historisches Ereignis, sondern letztlich ein metahistorisches Ereignis. Also, ob Jesus nun wirklich auferstanden ist, kann eigentlich historisch gar nicht erwiesen werden. Aber dieses Ereignis hat durchaus eine geschichtliche Komponente. So wie die Menschwerdung Gottes auch metahistorisch ist, also ob Gott jetzt wirklich Mensch geworden ist, können wir als Historiker überhaupt nicht überprüfen, aber die Geburt Jesu in Bethlehem sehr wohl. Deshalb ist die Frage, ob wir uns sicher sein können, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, auch historisch durchaus berechtigt. Die Antwort, wir können uns der Auferstehung Jesu sicherer sein als bei so manchem anderen Ereignis der Weltgeschichte, mag überraschen. Aber ich möchte im Folgenden ein bisschen aus einem ausführlichen Indizienbeweis zitieren, der Lee Strobel entnommen ist, der ein Buch geschrieben hat, das mehrfach aufgelegt worden ist, Der Fall Jesu. Als erstes führt Lee Strobel an, dass die Überzeugung der Jünger und die Bekehrung der Skeptiker ein starkes Argument für die Historizität der Auferstehung ist. Nämlich, als Jesus gekreuzigt wurde, waren seine Jünger entmutigt und niedergeschlagen. Sie hatten den Glauben daran verloren, dass Jesus der Sohn Gottes sei, weil sie glaubten, dass jeder, der gekreuzigt wurde, von Gott verflucht ist. Außerdem hatte man ihnen beigebracht, dass Gott, sein Messias, nicht den Tod erleiden würde. Und so zerstreuten sie sich. Die Jesusbewegung war im Keim erstickt. Doch nur kurze Zeit später sehen wir, wie dieselben Jünger ihre Berufe aufgeben, sich wieder versammeln und eine sehr konkrete Botschaft verbreiten, dass Jesus der Messias Gottes war, der am Kreuz starb, ins Leben zurückkehrt und von ihnen gesehen wurde. Nun mag man diese Bereitschaft mit einem sogenannten Sekundärgewinn erklären. Sekundärgewinn heißt, man verspricht sich etwas dadurch. Vielleicht glaubten die Apostel selbst nicht an ihre Botschaft, aber sie erzählten munter von der Auferstehungsbotschaft, weil sie dadurch berühmt wurden, beliebt oder geehrt. Aber die Wirklichkeit sah vollkommen anders aus. Die Apostel waren bereit, den Rest ihres Lebens damit zu verbringen, das zu verkündigen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, ohne dass es sich menschlich gesehen für sie auszahlte. Sie hatten oft nicht genug zu essen, mussten im Freien schlafen, wurden ausgelacht, geschlagen und ins Gefängnis gesteckt und am Ende wurden die meisten von ihnen auf qualvolle Weise umgebracht. Und wofür das alles? Für ihre guten Absichten? Nein, sondern weil sie absolut und davon überzeugt waren, dass sie Jesus nach seiner Auferstehung von den Toten lebend gesehen hatten. Es ist nicht erklärbar, wie diese Gruppe erwachsener Männer zu dieser Überzeugung gelangt sein konnte, ohne dass sie dem auferstandenen Jesus begegnet war. Es gibt keine andere adäquate Erklärungsmöglichkeit. Hinzu kommt, als noch ein weiteres Indiz, dass auch die Skeptiker, die vor seiner Kreuzigung nicht an Jesus glaubten, dann plötzlich eine Kehrtwendung machten und nach dem Tod Jesu den christlichen Glauben annahmen. Zu den Skeptikern gehören zum Beispiel die Brüder Jesu, die während des öffentlichen Auftretens Jesus noch als verrückt ansahen und nach Hause holen wollten, zum Teil mit Gewalt. Vor allem beeindruckend jedoch auch die Bekehrung des Paulus, der als Saulus von Tarsus die Christen im Namen der jüdischen Obrigkeit verfolgte und namentlich für die Steinigung des Stephanus verantwortlich war. Als Pharisäer bekämpfte Saulus alles, was die Tradition des jüdischen Volkes gefährdete. Für ihn war diese neue Bewegung, das sogenannte Christentum, der Gipfel der Illoyalität. Er lieferte die Christen zur Hinrichtung aus, wann immer er die Gelegenheit dazu hatte. Und plötzlich entspannt sich sein Verhältnis zu den Christen nicht nur, sondern er tritt ihre Bewegung ein. Wie konnte das geschehen? Nun, im Brief an die Galater beschreibt er selbst, was ihn dazu gebracht hat, eine Wendung um 180 Grad vorzunehmen. Er schreibt eigenhändig, dass er den auferstandenen Christus gesehen und dieser ihn in seine Nachfolge gerufen hat. Lee Strobel nennt als zweites Indiz die Veränderung in wesentlichen sozialen Strukturen. Dabei beruft er sich hauptsächlich auf Professor Moreland, der darauf hinweist, dass zur Zeit Jesu die Juden bereits seit 700 Jahren von den Babyloniern, Assyrern und Persern und dann noch von den Römern und Griechen verfolgt wurden. Viele Juden waren in alle Himmelsrichtungen zerstreut und lebten als Gefangene in diesen anderen Nationen. Aber während die Hethiter, Perisiter, Ammoniter, Perser, Babylonier und alle anderen Volksstämme durch Gefangenschaft und Angleichung mit den Herrschervölkern schließlich ihre Nationalität verloren haben, passierte dasselbe mit den Juden eben nicht. Warum? Weil die religiösen und sozialen Strukturen, die den Juden ihre nationale Identität gaben, ihnen so unglaublich wichtig waren, dass es die Juden ja auch bis auf den heutigen Tag gibt. Die Juden gaben diesen Strukturen an ihre Kinder weiter, feierten sie an jedem Sabbat in der Synagoge und verstärkten sie durch ihre Rituale. Sie wussten, dass es bald keinen Juden mehr geben würde, wenn sie dies nicht tun würden. Und sie waren davon überzeugt, dass ihnen das Gesetz und die Religion von Gott anvertraut waren. Und dann kommt da ein Rabbi namens Jesus aus einer unteren sozialen Schicht. Er lehrt 3 Jahre lang, sammelt Anhänger aus der Unter- und Mittelschicht, bekam Probleme mit den Behörden, aber nur 5 Wochen nach seiner Kreuzigung folgen ihm über 10.000 Juden, so Professor Moreland, und behaupten, dass er der Begründer einer neuen Religion ist und vor allem, sie sind bereit, alle Strukturen aufzugeben oder zu verändern, deren soziologische und theologische Bedeutung ihnen schon mit der Muttermilch eingegeben wurde. Den Juden waren ihre Traditionen so wichtig, sie lebten zu einer Zeit, in der es als umso besser galt, je älter es war. Und neue Ideen hatten damals genau die gegenteilige Wirkung im Vergleich zu heute. Und dennoch, so sagt Professor Moreland jetzt wörtlich, glauben Sie mir, diese Veränderung an den jüdischen Strukturen war nicht einfach kleine Veränderungen, die wir beiläufig vornehmen. Sie waren absolut monumental. Das war so etwas wie ein soziales Erdbeben. Und ein Erdbeben ereignet sich nicht ohne Grund. Das dritte Indiz ist die Eucharistie und die Taufe und letztlich die Entstehung der Kirche. Alle Religionen haben ihre Rituale und Feierlichkeiten. Dass auch die Christen zum Beispiel Eucharistie und Taufe feiern, ist also nichts Verwunderliches. Aber das Seltsame daran ist, dass diese ersten Nachfolger Jesu sich nicht versammelten, um seine Lehren oder seinen wunderbaren Charakter zu feiern. Sie kamen dagegen regelmäßig zu einem besonderen Essen zusammen und aus einem einzigen Grund, sie wollten sich damit daran erinnern, dass Jesus öffentlich auf groteske und demütige Weise hingerichtet worden war. Wenn wir das mal versuchen, in moderne Begriffe zu übersetzen, dann greift Lee Strobel zu dem Beispiel: Wenn eine Gruppe von Menschen für John F. Kennedy schwärmt, dann trifft sie sich vielleicht regelmäßig, um sich an seine Konfrontation mit Russland oder seine Verkündigung der Bürgerrechte oder an seine charismatische Persönlichkeit zu erinnern. Aber sie werden sich nicht regelmäßig, vielleicht sogar wöchentlich treffen, um sich gegenseitig daran zu erinnern oder vielleicht sogar zu feiern, dass ihn Lee Harvey Oswald umgebracht hat. Aber genau das entspricht dem, sagt Lee Strobel, was diese ersten Christen getan haben. Sie haben erkannt, dass der Tod Jesu ein nötiger Schritt war zu einem viel größeren Sieg. Sein Tod war eben nicht das letzte Wort, und die Art und Weise, wie sich Liturgie, Eucharistie und vor allem auch die Taufe entwickelt hat, ist ein Zeichen dafür, dass es so etwas wie Auferstehung für die ersten Christen als Selbstverständlichkeit gegeben hat. Das letzte Wort war, dass er den Tod für uns alle besiegte, indem er von den Toten auferstand, und deswegen wird der Tod gefeiert, weil alle davon überzeugt waren, dass sie ihn nach der Auferstehung lebend gesehen hatten. Und das gilt auch für die Taufe. Mit der Taufe feiert man den Tod Jesu genauso wie das Abendmahl, im Eintauchen in das Wasser wird der Tod Jesu gefeiert. Und in dem Auftauchen aus dem Wasser wird die Tatsache gefeiert, dass Jesus zu neuem Leben auferweckt wurde. Die Annahme, es handelte sich dabei um die Übernahme eines Mysterienkultes, ist vollkommen abwegig. Zum einen gibt es keinen Hinweis darauf, dass irgendein Mysterienkult vor der Zeit des Neuen Testaments an sterbende und von den Toten auferstehende Götter glaubte. Wenn es in dieser Richtung irgendwelche Anleihen gab, dann übernahmen die Mysterienkulte etwas vom Christentum. Soweit Lee Strobel. Das fünfte und das letzte Indiz, das Lee Strobel in seinem Gespräch mit dem Professor Morland vorbringt, bezieht sich auf die unglaubliche Dynamik, die zur Entstehung und vor allem zur Verbreitung der jungen christlichen Kirche führt. Er zitiert wieder Morland: Wenn eine größere gesellschaftliche Veränderung stattfindet, halten Historiker immer nach Ereignissen Ausschau, die diese Veränderung erklären können. Beschäftigen wir uns also kurz mit der Geburt der christlichen Kirche. Ohne Frage entstand sie bereits kurz nach dem Tod Jesu und breitete sich innerhalb von etwa 20 Jahren so rapide aus, dass sie sogar den Kaiserpalast in Rom erreichte. Und mehr noch, ihre Entwicklung übertraf eine Reihe anderer konkurrierenden Ideologien und überrannte schließlich das gesamte Römische Reich. Wenn Sie damals als Marsmensch einen Blick auf das erste Jahrhundert geworfen hätte, hätten Sie dann eher dem Christentum oder dem Römischen Reich eine Überlebenschance gegeben? Morland sagt: Vermutlich hätten sie keine müde Mark auf eine bunt zusammengewürfelte Gruppe von Leuten gesetzt, deren Hauptbotschaft es war, dass ein gekreuzigter Handwerker aus einem obskuren Dorf über den Tod triumphiert hatte. Und doch war diese Bewegung so erfolgreich, dass wir unsere Kinder heute Peter und Paul nennen und unsere Hunde Cäsar und Nero. Lee Strobel wendet zu Recht ein, dass dieses letzte Indiz nicht der überzeugendste Punkt sein. Aber Indizienbeweise verlassen sich nicht auf die Stärke eines einzelnen Faktes, es ist vielmehr das gesammelte Gewicht mehrerer Fakten, das schließlich einen Schluss erlaubt. Und für Lee Strobel und Morland war die Schlussfolgerung klar: Wenn jemand diese Indizienbeweise auswertet und dann das Urteil fällt, dass Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, ist das sein gutes Recht. Aber dann musste er eine alternative Erklärung finden. Und, so schließen beide, Strobel und Morland, mir ist noch keine bessere Erklärung als die Auferstehung begegnet.